Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Thema heute Abend ist der Materialismus aus wissenschaftlicher, politischer und psychologischer Sicht. Nun, Sie wissen so gut wie ich, dass der Materialismus die Basis ist von Ihrer Mauer hier in Berlin. Sie wissen, dass das politischer Materialismus ist, die Basis von Kommunismus ist. Und Kommunismus, chinesischer wie auch russischer Art, eine Hauptsäule in der Weltanschauung der kommunistischen Welt, ist der wissenschaftliche Materialismus. Sie dürfen nicht denken, dass der Materialismus schwach ist. Er ist sehr, sehr stark, auch bei uns. Es sind die meisten, vielleicht die Mehrzahl, sollte ich sagen, der Professoren in den Universitäten Amerikas, Englands, des Westens überhaupt, die geneigt sind, links zu sein. Nun, damit will ich nicht sagen, dass links falsch ist und rechts richtig ist. In keiner Weise. Absolut nicht. Nur was ich sage, ist, dass die meisten, die links sind, die Neigung haben zum Atheismus. Zum Atheismus gekoppelt mit Materialismus. Man sagt vom Menschen, du bist ein Materialist, wenn er alles frisst, nicht wahr? Und keine Rücksicht nimmt auf die anderen. So meine ich Materialismus nicht heute Abend. Das ist Egoismus, nicht wahr, diese Art. Aber man sagt Materialismus da. Ich meine Materialismus als Weltanschauung. Nun hören Sie bitte mal zu. Der Materialismus ist ein Panzer. Das wissen Sie. Sie dürfen nicht denken, dass ich so naiv sein werde in meinem Alter. Zu meinen, dass ich einen Panzer totschlagen kann mit einer Feder oder mit irgendeinem Luftdruckgewehr von einem Kind. Ich komme nicht zu Ihnen mit einem Luftdruckgewehr oder mit einer Feder. Ich komme mit schweren Daten und nur die können Materialismus kaputt machen. Kaputt machen? Ja, denn der Materialismus ist wissenschaftlich heutzutage hundertprozentig längst untragbar, wissenschaftlich gesehen. Absolut. 100 Jahre hinter dem Mond. Aber ich kann das Ihnen nicht beweisen. Wenn Sie erwarten, dass ich eine leisen Feder und eine evangelistischen, emotionellen Rede zu Ihnen komme, das kann ich nicht tun. Also die nicht bereit sind, zu schweren Waffen zu greifen, machen Sie bitte Ihr Nickerchen und schnarchen Sie bitte nicht zu laut, dass die hören wollen, hören können. Also die Älteren unter uns werden diese Waffen gar nicht lieben. Ich werde versuchen, es anschaulich zu machen. Aber ich weiß, was ich tue. Die meisten haben so eine Gehirnwäsche durchgemacht. Haben Sie gehört? So eine Gehirnwäsche. Wenn man hustet dazwischen, kann man nicht durchdringen. Lärm ist der schlimmste Feind von aller Information. Und je komplizierter die Information, desto schädlicher der Lärm. Auch Husten. Entschuldigen Sie. Aber wenn ich in den Krieg gehe, gehe ich in den Krieg, das sage ich Ihnen. Und heute Abend wollen wir in den Krieg gehen, wenn Sie willig sind. Ich mache keine blutige Waffen, ich mache auch keine Gemeinheiten. Ich komme mit nackten Tatsachen, verstehen Sie? Und ich will auch fair kämpfen, ganz fair, gerecht. Wir lesen vor aus Gottes Wort. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott Und das Wort war Gott. Das Wort dort heißt Logos. Das erste Wort auf der, an der Tafel hier. Logos. Das Wort Logos. Also am Anfang war der Logos. Der Logos war bei Gott. Und der Logos war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch den Logos geworden. Und ohne den Logos, ohne Logos ist nichts, auch nicht eines geworden, das geworden ist. In dem Logos war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht wahrgenommen. Darf ich einen Moment beten? Ich brauche es für mich selbst. Ich gehe in den Krieg nicht schwer. Wir bitten dich, Herr Jesus, öffne du uns die Herzen, gib uns die Ausdauer, die Konzentration, die wir brauchen, logisch zu denken. Und sabe du die Lippen, meine Lippen, die Gedanken meines Herzens, dass sie dir allzeit wohlgefällig sind. O unsere Kraft, und unser Erlöser. Amen. Nun, Freunde, es gibt zwei Ansichten oder zwei Weltanschauungen im Prinzip, die diese Welt und ihr Leben erklären wollen. Zwei. Die erste Ansicht ist die alte, und glaubt, dass mein Leben und die Welt, die Materie um mich herum, alle erschaffen worden sind durch einen Planer, durch jemanden, der einen Plan durchführte. Und diese Weltanschauung, die theistische Weltanschauung glaubt, dass Gott dieser Planer ist oder dass der Logos der Planer ist. Nun, ferner sagt diese Weltanschauung, dass dieser Logos offenbar nicht die Materie selber ist. Denn dieser Logos hat die Materie gemacht. Infolgedessen war dieser Logos vor der Materie da. Also der Logos ist nicht gekoppelt mit der Materie, außerhalb der Materie, das heißt jenseits der Materie. Und deshalb glaubt diese erste Ansicht, dass die Welt und ihr Leben vom jenseitigen, transzendenten, außerhalb des Materiellen, aus dem jenseitigen kommt. Also wenn ich sagen darf, aus dem Übernatürlichen. Denn das Natürliche ist, was wir sehen. Und das Übernatürliche ist, was wir nicht sehen, was drüber ist. Und das war die allgemeine Ansicht, die vorherrschte, bis vor 130, 150 Jahren. Und dann kamen zwei Männer auf die Bildfläche. Und der eine hieß Darwin, den Sie alle kennen. Sein Standbild ist in Westminster Abbey in London. Der andere hieß Huxley. T.H. Huxley, oben an der Tafel. Thomas Huxley war das Mundstück von Darwin und vertrat alle seine Ansichten. Nun, die kamen und die sagten, dass das alles falsch sei, dass die Welt nicht gemacht worden sei von Logos, also von einem Ordner oder von einem Planer, sondern gemacht worden sei von einem, hier ist Platz vorne, da. Ja, das ist besser, da hören Sie besser. Fein. Sondern von einem Gegenteil, von einem A-Logos. Nun, Logos heißt Vernunft und A-Logos heißt unvernünftig oder Unvernunft. Also, man kann sagen, dass Logos heißt Ordnung und Chaos oder A-Logos heißt Unordnung. Nun, Darwin und Huxley, die haben das propagiert, dass das Leben und wahrscheinlich die ganze Materie nicht durch Planung geschah, sondern durch Mangel an Planung, nämlich Chaos. Wenn Sie wissen wollen, ob diese Ansicht heute noch vorherrscht, lesen Sie das Buch, das ich Ihnen oft zitiert habe. Es ist ein sehr schweres Buch zu lesen, ist aber ein Bestseller überall in Amerika und Frankreich und fängt jetzt an in Deutschland. Und es ist Jacques Monod's Buch Le hasard et la nécessité, Zufall und Notwendigkeit. Und der Zufall im Titel ist Alogos an der Tafel. Und er sagt, alles sei durch Zufall entstanden und nicht durch Planung, Vorhersehung, durch Logos. Nun, Freunde, ich habe gesagt, wenn wir jetzt in den Krieg gehen, dann bereiten wir uns vor. Und ich bereite Sie vor. Wenn Sie unvorbereitet in den Krieg gehen und jetzt Ihr Nickerchen machen, dann dürfen Sie nicht erwarten, dass Sie verstehen, mit dem Schwert umzugehen. Ich werde es versuchen, gut zu machen. Hören Sie mal. Was ist Logos und was ist Alogos? Logos ist ein griechisches Wort und in der englischen Sprache gibt es für dieses eine Wort 26 Übersetzungen. Also es ist ein Wort, das reich ist an Bedeutung und es heißt in dem Griechischen Wort zuerst. Ein Wort ist ein Mittel, um Ordnung zu vermitteln, Sinn, Information zu vermitteln. Heißt Rat, Rede, im Englischen Counsel, Rat, Konzept, Konzeption, Abhandlung, Idee, Gedanke, Intelligenz, Dissertation. Heißt alles Logos. Also es heißt eine Ordnung im Kopf oder in Worten oder in Sachen. Geplante Ordnung. Das ist das Erste. Das Gegenteil, Chaos, heißt Mangel an Ordnung, Durcheinander, Diabolos, Chaos, wo keine Ordnung ist. Nun, wo Sie Ordnung finden, da finden Sie sehr oft Intelligenz. Deshalb ist das Wort Logos oft gekoppelt mit Intelligenz. Ihr lieben Damen, lassen Sie Ihre Küche den Kindern 3-4 Tage und putzen Sie nicht den Herd und putzen Sie den Boden nicht. Und Ihre Küche wird zu einem Alogos, nicht wahr? Weil keine Intelligenz da ist, zu ordnen. Genau das Gleiche mit den Schlafzimmern der Kinder, nicht wahr? Wenn man Ordnung sich selbst überlässt, gerät die Ordnung in Unordnung. Das Natürliche an uns ist natürlich in unserer Welt, dass alles unordentlich wird, wenn man ständig nicht dahinter ist mit Intelligenz. Kann man nicht gut hören? Kann man verstehen? Oder gibt es zu viel Echo? Kann man gut hören? Ja? Gut. Also, ich muss wissen, ob ich zu nah an das Mikrofon komme, nicht wahr? Ich probiere es so klar, langsam zu machen, wie möglich. Also, da hat man die zwei Ansichten. Chaos gegenüber Logos. Ordnung gegenüber Unordnung. Nun, wie ich gesagt habe, Intelligenz wird oft mit Logos gekoppelt. Und das heißt, dass die alte Weltanschauung meinte, dass jemand Materie geformt, geordnet hatte, um das Leben zu machen. Also indem man einen geordneten Menschen sah, sein Körper ist geordnet, nicht wahr, die Augen sind geordnet, Blutbahn, Herz, all die Organe des Körpers sind geordnet, dass eine Intelligenz dahinter sei, dass diese Intelligenz im Jenseitigen ist. Also man hatte die natürliche Welt und man hatte die übernatürliche Welt. Nun, da kommen diese beiden Männer, die ich zitiert habe, und sie sagen, nein, Ordnung hinter dem Leben gibt es nicht, sondern alles ist von selber entstanden über lange Zeitperioden. Dies ist die Basis von dem Marxismus. Hören Sie mal. Erschrecken Sie nicht. Es ist ganz einfach, glauben Sie mir. Es braucht nur, dass Sie mal hingucken. Nehmen Sie unter T.H. Huxley da diese schöne kleine Formel. Nun, die Eingeweihten wissen, was das bedeutet. CH4 heißt Methan. Und das ist in dem natürlichen Gas, das Sie verbrennen in Ihrer Küche. Überall findet man es in Erdgas. Nun, wenn Sie Methan vermischen mit Wasser oder Wasserdampf und dann einen Schuss Ammoniak dazu geben, und wenn Sie dann eine elektrische Leitung, einen elektrischen Strom hindurchleiten, wissen Sie, was geschieht? Da entsteht Alanin und andere, erschrecken Sie nicht, Aminosäuren. Die sind Aminosäuren, weil sie eine Base haben, NH2, und eine Carboxygruppe, COOH, in dem gleichen Molekül. Nun, diese Säure da, Alanin und all die anderen Aminosäuren, die dadurch entstehen, sind zweiwertig. Die sind Basen, alkalisch, und zur gleichen Zeit Säuren, also sauer. Und das heißt, dass sie sich miteinander verbinden. Und wenn sie sich miteinander verbinden, bilden sie, erschrecken Sie nicht, so schlimm ist es nicht, ich mache es gut, machen sie die Peptide. Zwei Moleküle aneinander. Aber die zwei Moleküle haben immer noch eine Säure dran und ein Amin. Und die verbinden sich spontan zu Quadripeptide. Und dann gehen sie hinauf, spontan, diese spontane Verbindung, bis zu Polypeptide. Und aus den Polypeptiden werden Eiweiße. Und das geschieht, indem man einen Blitz fahren lässt durch ein Gemisch von Ammoniak, Wasser und Methan. Zuerst bekommt man die Bausteine, und die Bausteine bauen sich auf zu Eiweißen. Und das geschieht zu einem sehr kleinen Prozentsatz. Aber wissen Sie, man meint, dass ursprünglich in der Atmosphäre der Erde, ehe das Leben da war, dass es Ammoniak gab und Methan. Andere Planeten haben das. Und da gab es auch Blitze. Wenn dann der Blitz durch so eine Atmosphäre hindurchblitzte, dann entstanden die Bausteine des Lebens in den Urozeanen. Nun, diese Bausteine des Lebens sammelten sich. Es war nichts da, was sie zersetzte. Und sie bauten sich auf zu Eiweißen. Und sie wissen, dass das Leben Eiweiß braucht. Und so sagte Huxley und Darwin, in irgendeinem Teich, sagt er das wörtlich, oder in irgendeinem Ozean, durch Jahrmillionen von Blitzen und von Ammoniak und von Wasser und von Methan, entstand das Leben von selber. Die Bausteine sind da. Wir wissen, dass die chemischen Reaktionen geschehen. Und wenn man plötzlich all die chemischen Stoffe des Lebens da hat, die Eiweiße, ja natürlich. Warum sollen wir glauben, dass das Leben durch Gott geschaffen worden sei, wenn man es genauso gut erklären kann ohne Gott? Sehen Sie, ich habe hier links die Wahrscheinlichkeitsformel. Erschrecken Sie nicht, so schlimm ist es nicht, wirklich nicht. Die Wahrscheinlichkeitsformel hier, PT gleich 1 minus Klammer 1 minus P1 Klammer T. Also schlimm ist es nicht. Nun, wenn Sie das genau angucken, die Leute, die Angst haben und die Schwindel haben auf den Bergen, Sie mögen die Augen zumachen hier, nur einen Moment. Wenn T ist gleich unendlich wird, dann wird die Wahrscheinlichkeit 1. Also wenn man sehr, sehr lange unendliche Zeitperioden hat, mit diesen Baublöcken des Lebens, dann wissen wir ganz sicher, sagt die Wahrscheinlichkeitsformel, dass das Leben entstehen wird. Die Probabilität, die Wahrscheinlichkeit ist eins. Man braucht nur lange Zeitperioden zu haben, und da geschieht's. Nun hören Sie mal, vor vielen Jahren, vor 100 Jahren, mehr als 100 Jahren, haben die Wissenschaftler dies entdeckt. Wilberforce war ein Bischof der anglikanischen Kirche und Huxley war der Redner für Darwin. Da haben sie gesagt, es ist Zeit jetzt, dass wir eine öffentliche Debatte haben. Und diese öffentliche Debatte, die sie 1862 oder 63 gehalten haben, gilt immer noch in den wissenschaftlichen Textbüchern als entscheidend für den Materialismus, und dass es keinen Gott gibt. Ich habe gesehen in Science, in der amerikanischen Zeitschrift Association Advancement of Science Americas, diesen Sommer, 63, als die Debatte hochkam zwischen denen, die an die Bibel glaubten und den Wissenschaftlern und denen, die nicht dran glaubten, dass Wilberforce, der Bischof, und Huxley in ihrer Debatte die Sache für alle Zeiten entschieden haben. Wilberforce wurde geschlagen als Mann, der für Gott eintrat, und Huxley hat gewonnen. Wie hat er es getan? Also Wilberforce war ein lieber Bischof, nicht wahr? Aber war nicht ausgebildet in den Wissenschaften. Und leider hat er schwer leiden müssen. Nun, er stand da vor über 2000 Leuten der englischen Association for the Advancement of Science, also für die Entwicklung der Wissenschaften. Die haben eine öffentliche Debatte gehabt. Wilberforce sagte, ach, ihr lieben Leute, das Leben ist viel zu kompliziert, als dass es durch Zufall entstehen könnte. Es würde meinen Glauben viel mehr anstrengen zu glauben, dass wir, mein Hirn, meine Drüsen, meine Knochen, durch Zufall geschehen sind, als zu glauben, dass Gott sie gemacht hat. Ich sehe so viel Plan drin. Und er setzte sich. Er machte eine lange Rede. Können Sie nachlesen, wenn Sie wollen. Der Huxley stand auf und sah, mein lieber Bischof, so dürfen Sie nicht reden. Die Wissenschaft marschiert voran. Erlauben Sie mir, Ihnen das klar zu machen, auch wenn Sie keine Mathematik verstehen. Schön, ist Huxley. So sagt Huxley, erlauben Sie mir, ein kleines Bild zu malen. Erlauben Sie mir, 6 ewige Affen zu nehmen. Nun, Affen sind immer populär, wenn man einen Bischof sich lustig machen will über einen Bischof, nicht wahr? Erlauben Sie mir, 6 ewige Affen zu nehmen. Und geben Sie mir bitte 6 ewige Schreibmaschinen und ewige Mengen von Papier drin und ewiges Farbband. Und ketten Sie diese 6 ewigen Affen an die 6 ewigen Schreibmaschinen und lasst sie hauen. In aller Ewigkeit. Nur hauen. Da sagt er zu dem Herrn Bischof, Sie kennen die Probabilitätsformel, nicht wahr, Bischof Wilberforce? Und er sagt, ja, ich kenne die Formel, nicht wahr, aber nicht so, ja, also, was man nicht weiß, da murmelt man in den Bart, nicht wahr? Und er hat gesagt, also, glauben Sie, dass diese Formel richtig ist? Und der Bischof sagt, ja, was meinen die Wissenschaftler dazu? Alle Hände, oh ja, ist richtig, natürlich. Das weiß jeder Wissenschaftler, dass es richtig ist. Also sagt der Mr. Bischof, sehen Sie nicht, dass das die Wahrscheinlichkeitsformel ist? Diese Affen, die hauen nach der Wahrscheinlichkeit ohne jegliche Lenkung auf die Tasten der Schreibmaschine. Nun, Mr. Bischof, wenn die Affen eine ewige Zeit gehauen haben auf die Tasten, dann wollen wir zusammen das untersuchen, was sie getippt haben. Oh, tun wir das. Gut, die haben das untersucht. Und da sagte der Huxley, und ich habe drin gefunden, den 23. Psalm Davids. Den 23. Psalm Davids habe ich gefunden. Denn nach der Wahrscheinlichkeit, die hauten, bis die Zeit ewig wurde, unendlich wurde. Nach der Wahrscheinlichkeit Wenn die Zeit ewig wird, ist die Probabilität, die Wahrscheinlichkeit 1. Also das heißt, dass es ganz sicher ist, dass Davids Psalm drin ist.
Gut, ja.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Ja.
Und dann sagte Huxley, um es so schön zu machen wie möglich, wissen Sie, ich habe darin noch etwas gefunden. Ich habe das Gebet des Herrn gefunden. Unser Vater, der du bist in dem Himmel, dein Reich geschehe und so weiter. Die Probabilität ist 1, dass das Gebet des Herrn vorkommt, wenn ich den Affen genug Zeit gebe.
Ja. Also, was für Schlüsse ziehen Sie?
Sagen Sie, Mr. Huxley, Sie müssen es nachlesen. Es ist ergreifend, das nachzulesen. Es hat 120 Jahre festgehalten in der wissenschaftlichen Welt und niemand hat es durchschaut. Ich zeige Ihnen nachher, wie man durch diese Panzerung schießt. Aber die Panzerung ist wunderbar. Er sagte, Herr Bischof, es ist klar, wir haben dort den Psalm Davids, der eine geordnete Leistung ist. Er hat diese Worte nicht benutzt, aber Sie, die Physiker, werden mich verstehen. Eine gesenkte Entropie ist, also eine erhöhte Ordnung ist. Der Psalm Davids ist eine Leistung von Ordnung. Und wir haben diesen Psalm, der eine Leistung von Ordnung ist, durch Zufall gemacht. Wir haben den Psalm Davids gemacht, ohne David.
Und nicht nur das, Mr. Bischof.
Wir haben auch das Gebet des Herrn gemacht, ohne Jesus. Nun sagt er, Mr. Bischof, Sie sind auch ein Psalm Gottes, nicht wahr? Wie David unter der Inspiration Gottes den Psalm geschrieben hat. So sind Sie entstanden, nicht wahr, Mr. Bischof, unter der Inspiration Gottes. Wenn wir den Psalm so machen können, ohne David, und das Gebet des Herrn machen können, ohne Jesus, dann können wir dich auch machen, ohne Gott. Geben Sie mir nur Zeit genug und lassen Sie die Affen lang genug hauen. Und aus dieser Zufälligkeit, ohne die Mathematik, müssen Sie doch einsehen, Herr Bischof, dass es möglich ist, einen Menschen zu machen, ohne einen Schöpfer. Und der gute Mann natürlich bekam eine rote Tomate und konnte man nichts machen. Aber er sagt, ja, Mr. Huxley, Sie sagen nicht, ich bin ja viel zu kompliziert, um das zu glauben.
Nein, sagt er.
Occam, unten an der Tafel hier, Dr. Occam, hat gesagt, wie man in der Wissenschaft eine Hypothese ausfindig macht, welche die richtige ist. Das wollen wir jetzt tun. Entweder sind sie gemacht worden durch Gott, oder sie sind gemacht worden durch Zufall. Materialistisch oder theistisch, eins von beiden. Nun, Mr. Occam hat uns gesagt, wie man das tut.
Oh, was hat Mr. Occam gesagt?
Da hat er gesagt, Mr. Occam hat gesagt, die einfachere These nimmt man immer. Nun, ich weiß, ich habe sehr viele Erfahrungen gehabt mit Studenten. Die Studenten haben das vergessen. Wenn man denen die absolut komplizierteste Dissertation zur Wahl vorsetzt, nehmen sie immer die komplizierteste, nicht wahr? Aber sie ist falsch. Man muss die einfachste nehmen. Das ist doch eine grundsätzliche wissenschaftliche Wahrheit. Ja, sagt er, Bischof, was hat das mit unserem Problem zu tun? Dann sagte Huxley, jetzt habe ich dich. Wenn Sie an Gott glauben oder an Gott nicht glauben, wie soll man das entscheiden, was richtig ist? Wenn Sie an Gott glauben, bringen Sie so viel Komplikationen mit sich, dass es so kompliziert ist, dass ich nicht dran glauben kann.
Sagte er, warum?
Er sagt, Sie haben einen guten Gott, nicht wahr? Einen Gott, der Sie erlöst. Wer hat den Krebs verursacht? Wer hat die Menschen so bitterbös gemacht, wie sie sind? Warum töten wir uns? Warum gibt es Krankheiten? Warum sterben wir in Elend wie die Hunde? Wenn es einen guten Gott gibt, der weiß, das Gute zu tun, und der hat alle Dinge wohlgemacht, wie sie in ihren Liedern singen. Er zitierte dann das englische Lied. Er hat all things, he made all things well. Hat alles gut gemacht, hat er zitiert. Wenn Gott alles gut gemacht hat und zur gleichen Zeit auch alles böse gemacht hat, dann ist der gute Gott ein Teufel. Er weiß, das Gute zu machen und hat das Böse mitgemacht. Der ist ein Sadist. Nun sagt er, ich für mich bin intellektuell zu redlich, als zu glauben, dass Gott gut ist und böse. Das kann ich nicht glauben. Das ist eine unmögliche Hypothese, Mr. Bischof. Setzen Sie sich. Und der Mann hat sich gesetzt und ist nie wieder aufgestanden. Hat nie wieder argumentiert. War kaputt. Erledigt. Dann sagte Huxley triumphierend, Sie können es nachlesen in den modernen Zeitschriften, wenn Sie lesen wollen. Lesen die Leute nicht heute, damit man weiß, was wirklich gedacht wird. Weil wir dahin dösen unser Leben lang, nimmt der Kommunismus, Materialismus die Welt ein. Versklavt die Menschen, weil wir zu, ich habe beinahe ein böses Wort gesagt, faul sind. Entschuldigen Sie, es macht mich sehr böse. Der Bischof setzte sich. Und da sagte der Huxley, also lieb Freunde, es ist einfacher zu glauben, dass es nichts Gutes gibt und nichts Böses. Denn wenn der Zufall alles gemacht hat, dann ist alles amoralisch. Es gibt keine Moral. Wir können alles tun, was wir wollen. Tut nach Herzenslust. Es ist nichts Böses da, sind keine ewigen moralischen Gesetze da. Nur das Gesetz von Alogos und Chaos. Denn Chaos ist mein Schöpfer. Das ist das Einfachste, die einfachste Dissertation, die einfachste These, die es gibt. In dieser Nummer von Science letzten Sommer stand das da. Warum argumentiert über diese Dinge? Warum argumentiert man über diese Dinge? Es ist klar, dass der Materialismus recht hat. Marxismus ist richtig. Es ist wissenschaftlich bewiesen. Wir brauchen keinen Gott. Wir kommen besser aus ohne ihn. Nun hören Sie mal, Freunde. Als ich Kind war, war mein Vater mit mir sehr weise. Der hat uns zuerst einen Eselin gekauft, als wir ganz klein waren. Das hat uns später Ponys gekauft, damit wir das Reiten lernten. Und wissen wir unter uns, wir Geschwister, wir waren fünf, wenn jemand oben auf dem Pferd saß, da hat jemand dafür gesorgt, dass das Pferd scheute und der Reiter über den Kopf ging und auf den Kopf oder auf den landete, nicht wahr? Nun, wenn das uns ein paar Mal geschehen war, wurden wir so sattelfest, dass niemand uns aus dem Sattel bringen konnte, weil man uns so oft gestürzt hatte. So haben wir gelernt. Nun, ich habe versucht, sie zu stürzen. Ich hoffe, dass ich sie aus dem Sattel gebracht habe. So brauchen, so denken die Materialisten. Wenn ich im Labor über Gott und Jesus rede, da sagen sie zu mir, aber hören Sie mal, Sie mit Ihrem Wissen? Entweder, nein, Sie können nicht uninformiert sein. Dann müssen Sie intellektuell unredlich sein. Sie müssen einfach Ihre Religion in einem Abteil Ihres Kopfes haben und Ihre Wissenschaft im anderen. Nichts ist weiter entfernt von der Wahrheit. Das sage ich Ihnen. Was soll man dazu sagen? Lasst uns vorwärts machen. Erstens, zu dieser Argumentierung. Wir haben nicht unendliche Zeit. Das ist das Erste. Unendliche Zeit gibt es nicht. Es gibt viel Zeit, aber nicht so viel unendliche Zeit, wie man es verlangt. Das ist kein starker Punkt. Ich habe Ihnen den schwachen Punkt zuerst genannt. Aber so viel Zeit haben wir nicht. Lassen Sie stehen. Zweitens, dieser Punkt ist etwas stärker. Wir würden unendliche Mengen von Baumolekülen brauchen, um das durch unendliche Zeit machen zu können. Wir würden mehr Baublöcke, Aladin und alles andere brauchen, als existieren. Das hat man kalkuliert. In dem ganzen Weltall, um ein einziges Eiweißmolekül aus den Neuronen meines Hirnes zu bauen, durch Zufall. Die Wahrscheinlichkeit, so ein Molekül durch Zufall zu bauen, würde mehr Stoff verlangen, als uns zur Verfügung steht. Der Punkt ist etwas stärker. Es gibt Bücher darüber. Ich kann Ihnen die Quellen geben nachher, wenn Sie wissen. Drittens, und dies ist der Punkt, haben Sie geschnauft? Kann ich jetzt dran? Dies ist der Punkt, und hören Sie mal, er ist köstlich. Wissen Sie, die Wahrscheinlichkeitsformel ist richtig. Und alles, was ich gesagt habe, ist richtig. Nur ist sie falsch angewandt. Sie ist falsch angewandt. Wie kann ich das klar machen? Nun, um das klar zu machen, muss ich eine ganz kleine Unterbrechung machen, und dann komme ich zurück. Ich mache hier keinen Gedankensprung. Ich weiß ganz wohl, was ich tue. Hören Sie, ich habe eine gute Schweizer Uhr. Ist mir geschenkt worden vor 28 Jahren in der Schweiz von einem lieben alten Fabrikanten. Läuft wunderbar. Nun, die Schweizer Uhren heute, die sind meist automatisch. Nun, die Schweizer Uhren, und die anderen Uhren auch, die automatisch sind, wie ziehen sie sich auf? Durch die chaotischen Bewegungen meines Handgelenkes, nicht wahr? Ziehen sie sich auf. Nun, wenn ich eine Uhr aufziehen kann, durch Chaos, dann senke ich, senke ich die Entropie oder erhöhe ich die Ordnung der Uhr, dass sie weiterläuft. Durch Chaos schaffe ich Ordnung. Ich ziehe die Hauptfeder auf. Also, genau was ich gesagt habe, haarscharf. Aber hören Sie mal, diese Uhren, diese automatischen, dass sie sie aufziehen, durch Chaos aufziehen, die sind von einem kleinen Teilchen abhängig, dass sie es tun. Die haben eine Raste drin, die es dem Gewicht erlaubt, nur in eine Richtung zu drehen. Und diese Richtung zieht die Feder auf. Wenn die Raste kaputt geht, so dass beide Richtungen möglich sind, dann ziehe ich die Uhr nicht auf, auch wenn ich sie schüttle, 20 Jahre lang ziehe ich sie gar nicht auf. Sie bleibt unten, statt dass sie oben kommt, wenn die Raste kaputt geht. Nun, was bedeutet das? Hören Sie mal, das ist der letzte Schritt. Erschrecken Sie nicht. Wenn die Raste kaputt geht, geht die Reaktion bergauf und bergab. Beide Richtungen. Diese Formel ist richtig. Nur kann man nicht aufziehen, wenn die Reaktion bergauf und bergunter geht. Genauso wenig wie ich schöpferisch tätig sein kann mit meiner Uhr, wenn die Raste fehlt und die Reaktion in beiden Richtungen geht, genauso wenig kann ich meine Baublöcke des Lebens aufziehen, wenn sie nach vorne gehen und nach hinten gehen. Und das Schlimme ist in der Natur, dass keine Raste vorhanden ist. In der Natur ist keine Raste, in der anorganischen Natur ist keine Raste vorhanden. Die Baublöcke, die verbinden sich und kommen zu einem Gleichgewicht und dann entbinden sie sich und gehen zurück. Und weil sie eben genauso weit zurückgehen, wie sie nach vorne gehen, die sind reversible, die Reaktionen. Kann man die Natur nie aufziehen, wie Darwin und Huxley gesagt haben. Ich habe jahrelang, wissen Sie, habe mit diesem Problem argumentiert in meinem eigenen Kopf, 35 Jahre. Und dann habe ich ein Buch gelesen von Bloom, von dem Professor der Mathematik und Statistik in Harvard. Und er hat eine lange Dissertation geschrieben, wie es möglich ist, das zu tun, was Darwin und Huxley sagten. Und am Ende des Buches blieb mir die Spucke weg. Entschuldigen Sie, dass ich so rede. Denn da stand ein Sternchen. Blum sagt, wenn ich mir die Sache jetzt überlege, wo das Buch fertig ist, weiß ich, dass weil die Reaktionen in der Natur reversibel sind, wir sie nie aufziehen können zum Leben hin. Geht nicht. Ich würde das Buch gar nicht schreiben, wenn ich es nochmal schreiben müsste, denn diese Erkenntnis ist mir gekommen. Und das Buch zirkuliert immer noch nach 15 Jahren. Mit dem Sternchen drin. Also Freunde, das ist, was fehlt. Die Formeln sind alle richtig. Die Anwendung ist falsch, weil die Raste nicht da ist. Nun, was ist die Raste, die mich am Leben hält? Wenn ich jetzt etwas Blausäure einnehme, in einigen Sekunden, wenn ich genug nehme, bin ich tot. Meine Aminosäuren, die fallen ab, meine Eiweiße, die lösen sich auf und ich sterbe. Denn die Blausäure vergiftet die Enzyme oder die Fermente in meinem Körper, die den Aufbau und den Abbau katalysieren oder fördern. Und wenn das kaputt ist, gehe ich endgültig zurück. Die sind gekoppelt an die Energie, die ich esse. Und mit dieser Energie, solange ich lebe, bleibt die Raste da und ich bleibe oben. Durch zufällige chemische Reaktionen kann das auch geschehen, obwohl sie meist gelenkt sind. Das ist, was ich sagen wollte über die Prinzipien da. Jetzt müssen wir noch etwas tun. Hören Sie mal, ich will versuchen, ordentlich mit Ihnen zu reden heute Abend. Wie kommt es denn, dass dieses Bild von den Affen auf der Schreibmaschine so lange geblieben ist, ohne dass jemand es gemerkt hat? Ganz einfach. Hören Sie mal. Ich tippe sehr viel. Ich muss viele Briefe jede Woche schreiben. Schreiben Sie selber. Und wissen Sie, ich haue oft daneben. Nun, ich wünschte, es gäbe eine Maschine, dass es eine Maschine gäbe, die, wenn ich A haue und es B sein sollte, die einfach sagen könnte, ah, komm du zurück in die Taste und in mein Hirn, und da habe ich das gar nicht getippt. Wenn ich so eine reversible Schreibmaschine hätte, ich würde 2000 D-Mark dafür geben, wenn ich so eine Maschine finden könnte. Denn alle Maschinen, die Schreibmaschinen, gehen nur eine Richtung. Der Affe haut auf A, und A geht durch die Maschine ins Papier, und da bleibt es. Es sei denn, dass ich komme und radiere es aus, nicht wahr, oder so etwas. Aber die Maschine kann nicht sagen, ah, komm zurück in die Taste. Geh durch den Finger des Affen, den Arm hinauf, wieder in sein Hirn und bleib du da. Kann man nicht. Leider geht's nicht. Aber wissen Sie, wenn man so eine Maschine hätte, wo es reversible wäre, der Affe haut auf A und prompt kommt A zurück in den Affen, nicht wahr? Da würde man nie das Gebet des Herrn bekommen. Da würde man nie den 23. Psalm bekommen. Da würde man nie den Koran bekommen, wie Huxley behauptet hat. Es ist nur, weil die Schreibmaschine ein verstecktes Ventil, eine versteckte Raste ist, dass man 120 Jahre das nicht gesehen hat. Das Ventil ist wunderbar versteckt. Eine Reaktion, one way. Wenn Sie wollen. So ist das. Das ist, wo der Fehler, der Denkfehler liegt. Nur da. Reversibilität. Nun, Freunde, ich kann nicht länger, denn ich merke, ich darf nicht länger. Das ist genug. Wer es nachlesen will, der lese in diesem schweren Buch Erschaffung des Lebens. Da habe ich das wissenschaftlich behandelt. Und es ist kein Buch, das populärer geworden ist in letzter Zeit in den Universitätsbibliotheken als das. Die Universität Wien hat 16 auf einmal für Studenten bestellt, weil das neu ist. Aber bitteschön, liebe Damen und liebe ältere Herren, wenn Sie nicht in den Krieg gehen wollen, kaufen Sie es nicht, denn es ist verlorenes Geld. es ist zu schwer. Entschuldigen Sie, so technisch, nicht wahr? Also, das ist drin. Sie können nachlesen, wie es ist, wenn Sie wollen. Nun, die Raste, wenn sie kaputt ist, funktioniert nicht. Jetzt habe ich ein zweites zu sagen, und dies ist leichter. Jetzt können Sie ein bisschen aufmachen und Jacke aufmachen und ein bisschen ausruhen. Hören Sie, Mono und die anderen Materialisten von heute, die Linken, die sagen, hören Sie mal, wir haben jetzt ein Bakterium, Escherichia coli, ein Bakterium aus dem Darm, haben wir auseinandergenommen. Und wir wissen zu 90% alles, was in diesen Bakterien ist. 90%. Und in 10 Jahren werden wir 100% wissen, was in diesem Bakterium ist. Und er sagte, in 100 Jahren werden wir wissen, was in den Menschen ist. Alles hundertprozentig. Jetzt wissen wir sehr wenig. Aber 100 Jahre, da werden wir es wissen. Zweitens. In dem Bakterium Escherichia coli, das wir jetzt zu 90% kennen, wissen wir, dass es nichts als Chemie gibt. Nur Chemie. Der Organismus besteht aus toten chemischen Gesetzen. Keine Spur von Geist. Und der Mensch ist ähnlich. Wir kennen genug von der menschlichen Zelle, zu wissen, dass der Mensch keinen Geist hat. Er ist Chemie. Zum Beispiel, wenn Sie keine Kaliumionen in Ihrem Körper haben, können Sie nicht einmal beten. Sie können nicht einmal denken, geschweige denn reden. Denn Sie bekommen Ihre Kaliumionen, von wollen wir sagen, Pampelmussaft. Und die Kaliumionen, die gehen in die Nerven und die tragen Ihre Gebete und Ihre Gedanken. Ihre Gebete sind Chemie. Die sind nicht Geist. Und nicht nur das, dass die Kaliumionen durch die Membranen gehen, damit sie denken können. Das ist alles Chemie, aber da essen sie Kartoffeln und vielleicht essen sie Rumpsteak. Und das liefert die Energie, um die Kaliumionen durch die Synapse hindurch zu schießen, nicht wahr? Und so können sie denken. Liebe Leute, wenn Sie gläubig sind, Sie sind nur Chemie, Sie täuschen sich. Wenn Sie informiert wären, würden Sie ungläubig sein. Sie würden atheistisch sein, Sie würden materialistisch sein, wie all die gescheiten Leute dieser Welt. Sie sind Chemie und nichts anderes. Nun, Geist, das gibt es nicht. Gedanken sind nur Diffusionen von Ionen durch Membranen, so gibt das nicht. Und, sagte Mono, wie der Chemie in uns jetzt ist, bestimmt durch Bindungen, Valenzen und so weiter. So war es auch am Anfang. Wir sind entstanden durch Chemie. Wir leben durch Chemie. Wir sind eine Maschine und wir werden sterben durch Chemie. Unser Körper fällt auseinander und wir stinken nach Aminen und gehen ins Grab. Und es ist fertig mit dem Leben. Es ist nur das Ende vom Leben. Dann sagt er, weil wir wissen, hören Sie zu, machen Sie kein Nickerchen jetzt. Weil wir wissen, dass das Leben chemisch ist, wissen wir, dass die Chemie das Leben gebaut hat. Die Materie trägt chemische Eigenschaften. Und chemische Eigenschaften tragen Sie. Chemische Eigenschaften haben Sie gemacht. Sie sind nur ein Laboratorium, eine Maschine, die auf der Basis von Stoffwechseln in Chemie arbeitet. Geist, Gott, Sie sind uninformiert. Und wenn Sie informiert sind, dann sind Sie intellektuell unredlich. Sie, Herr Professor, wie können Sie nur? Sie sind ja auf dem Gebiet von organischer Chemie ausgebildet. Sie haben sie habilitiert drin. Das geht nicht. Sie sind unredlich. Sie sind ein Heuchler. So sagen Sie mir, und Sie sind ganz ernst, ich bin nie böse mit Leuten, die so denken, denn Sie haben Ihre Gründe. Nur ist niemand da, der Sie unterrichtet. Zeigt, wie falsch es ist. Hören Sie mal zu. Ich gebe Ihnen jetzt ein Beispiel. Das Beispiel zielt auf das hin, dass wir, Sie, nicht nur Chemie sind. bestehen aus Kartoffeln und Rumpsteak und was es gibt, nicht wahr? Das Beispiel sieht als das. Hören Sie zu. Ich tue das, weil wir ermüdet sind von dem Klettern, nicht wahr? Hören Sie. Als ich junger Mann war, habe ich mich sehr für Autos begeistert. Und ich hatte einen Bruder, 16 Monate jünger als ich, und der war auch begeistert von Autos. Nun, wir haben gesagt, wir haben kein Geld und wir bauen ein Auto. Wir bauen uns ein Auto. So sind wir runtergegangen, rumgegangen zu all den Autofriedhöfen und haben uns einen Motor angeschafft und haben uns Fahrgestell angeschafft und die Karosserie haben wir selber gebaut aus Aluminium. Das war ein Auto, das sage ich Ihnen. Es war eine alte, die so alt sind wie ich, die werden wissen, aber die anderen nicht. Es war ein Amelkar, also die Basis. Das Herz war ein MG. Sie kennen die MGs immer noch, nicht wahr? Hatte die Schwierigkeit, dass die MGs einen Motor bauten für 6500 Touren die Minute, nicht wahr? Und Amelkars, die bauten ihren Motor für 2500. Und sie waren nicht Quadratmotoren, nicht wahr? Sie hatten einen Hub, der doppelt so lang war wie die Bohrung. Sie können denken, was das für eine Kolbengeschwindigkeit gab damals. Also, ich darf nicht viel mehr, das ist ein wunderbares Thema, aber ich darf nicht so lange darauf eingehen. Das Ergebnis war, dass wir einen Motor hatten, da drin, mit 6500 Touren, mit einem Getriebe für 2500. Nun, bis man in den vierten Gang kam, da musste man mindestens 160 Meilen die Stunde fahren. Und bergab, wenn die Straße gerade war, konnte man es tun. Aber das war ein Auto. Es war so hoch von dem Boden und war ein anderthalb Sitzer, nicht wahr? Und keine Türen. Also dieses Auto haben wir gebaut. Ich denke mit Freuden dran, das waren gute Tage. Hören Sie, mein Bruder verstand die Mechanik besser als ich. Aber ich habe die Chemie damals studiert und ich verstand die Prinzipien hinter dem Otto-Zyklus vom Standpunkt der Verbrennung aus, nicht wahr? Ich wusste, warum mein Motor klopfte. Und er wusste, wie man Getriebe auskalkuliert und all diese Sachen. Nun, ich habe deshalb all mein Wissen zusammengekratzt, um in 2,5 Jahren dieses Auto zu bauen. Tag und Nacht haben wir gearbeitet, als wir frei hatten vom Studium, bis es fertig war. Und er hat all sein Wissen von der Mechanik zusammengekratzt, um das Auto zu bauen. Also was wir nicht wussten von Autos, das war nicht wert zu wissen. Nun, sehen Sie, ich kannte die chemischen Gesetze wunderbar. Ich kannte die chemischen Kettenreaktionen, nicht wahr, die mit solchen hochtourigen Motoren mit der hohen Verdichtung eine große Rolle spielen. Die Gesetze kannte ich und ich konnte sie anwenden. Mein Bruder das Gleiche. Nun hören Sie mal. Wir untersuchen diesen Motor, diesen Wagen. Aus was besteht er? Materie. Und aus den Eigenschaften von Materie. Die Materie ist Stahl. Die Materie ist Magnetos, nicht wahr? Wir hatten Magnetos damals und keine Spule. Die Materie ist der Brennstoff und die Funktion des Autos ist davon abhängig, dass wir die Gesetze kannten, die nötig sind zur Funktion. Und ich stelle Ihnen die Frage. Diese Gesetze der Chemie und der Mechanik sind Realitäten, nicht wahr? Die sind Eigenschaften der Materie. Nun, die Frage, die ich Ihnen stelle, ist die: Haben diese Gesetze das Auto gebaut? Offenbar nicht. Was Monod und die Materialisten sagen, im übertragenen Sinne, ist, dass unser Motor, die Zelle, die ein Verbrennungsmotor ist, Genauso wie der Motor in unserer Amelkar ein Verbrennungsmotor ist. Die haben andere Prinzipien, aber beide sind Verbrennungsmotoren. Die extrahieren von der Materie Energie. Die Zelle im Menschen ist viel wirtschaftlicher als ein Motor natürlich. Aber die Prinzipien lassen sich vergleichen. Nun, was die Materialisten sagen, ist, dass die Gesetze, die die Zelle funktionieren lassen, die Zelle gebaut haben. Ich könnte genauso gut sagen, dass die Chemie eines Brennstoffes und die Chemie und Eigenschaften von Stahl und Aluminium das Auto baute. Es ist derart primitiv, ein non sequitur, diese Argumentation, dass man staunt, dass bis jetzt niemand protestiert hat. Die sagen, wir kennen die Gesetze von Escherichia coli. Wir wissen, dass sie chemisch sind. Deshalb hat die Chemie die Zelle gebaut. Ich könnte genauso gut sagen, wir kennen die Gesetze hinter unserer Amelkar. Chemisch und physikalisch. Und deshalb haben diese Gesetze das Auto gebaut. Ich meine, es ist non sequitur. Es ist doch ein Unsinn. Lesen Sie. Zufall und Notwendigkeit. Und da sehen Sie zwei Kapitel darüber. Und niemand hat protestiert. Ich habe jetzt ein Buch geschrieben, kam Donnerstag letzter Woche heraus. Und es heißt, Gott sein oder nicht sein, ist im Enzler Verlag. Leider habe ich hier noch nicht bekommen. Aber da habe ich dieses Argument behandelt. Und bis jetzt hat kein Wissenschaftler ein Wort dagegen sagen können. Es ist eine unvernünftige Art und Weise der Argumentation und ist ein Grundpfeiler des Materialismus, des wissenschaftlichen Materialismus. Nun, lasst uns das lassen. Haben diese Gesetze das Auto gebaut? Haben diese Gesetze die Zelle gebaut? Nein. Erst uns zum zweiten Punkt gehen, da bin ich beinahe fertig. Sehen Sie, um das Auto zu bauen, bedarf es erstens der Materie mit Eigenschaften. Stahl, Eisen, Aluminium, alles was es gibt. Das muss man haben, um ein Auto zu bauen. Aber das zweite, was es braucht, ist einen Logos, der die Gesetze kennt und sinngemäß und sachgemäß anwendet. Die Zelle, die menschliche Zelle, die Zelle von Escherichia coli ist unendlich viel komplizierter als ein Motor. Deshalb folgere ich, wenn ein Logos, ein Mensch, mein Bruder und ich, nötig waren, die die Gesetze der Mechanik und der Chemie kannten, um ein Auto zu bauen, umso mehr ist es nötig, dass man einen Logos hat, der uns baute. Man kommt nicht drum herum. Nun, drittens, vergessen Sie das bitte nicht. Das, ich sage das nur ganz kurz, wer es nachlesen will, der kann es nachlesen in Herkunft und Zukunft des Menschen. Der hinten ist auf dem Tisch. Das dritte ist folgendes. Die menschliche Zelle wird nicht aufgebaut in Ihnen und in mir auf der Basis von Alogos, sondern klipp und klar auf der Basis von Logos. Denn das DNS-Molekül, Sie haben Millionen von denen in Ihnen, enthält in kodierter Form, also in verzifferter, also chiffrierter Form, alle Informationen ganz klar fest niedergeschrieben, wie in einer Handschrift, um die Eiweißmoleküle zu bauen. Es ist direkt unwissenschaftlich zu sagen, dass Eiweißmoleküle in lebendigen Zellen je von toten chemischen Gesetzen gebaut werden. Sie werden nicht von toten chemischen Gesetzen gebaut. Sie werden anhand von Chemie gebaut, die geleitet wird von Information oder Handschrift auf dem DNS-Molekül geschrieben. Also von Logos und nicht von Alogos. Nun, wenn die Zelle heute so gebaut wird, von Logos, und so wird sie gebaut, so sind sie gebaut worden. Wenn das der Fall ist, wie kann man die Frechheit haben, zu sagen, dass Alogos es gemacht hat? Viertens, wer eine Handschrift schreibt, schreibt in einem Code, also chiffriert, unter einem Ziffer, simuliert. Und wer das tut, hat Intelligenz. Denn wenn ich schreibe, habe ich abgemacht mit dem, dem ich schreibe, dass A, also U, N, D, uns bedeutet. Und wenn ich U, N, D schreibe, das gar nicht aussieht wie uns, also wie man es redet, dass er uns versteht. Es ist ein simulierter Gedanke, ein Code. Und das ganze Molekül des Körpers, alle Moleküle von DNS sind kodiert. Deshalb nehme ich an, dass die Botschaft von einer Intelligenz kam. Fünftens, hören Sie zu, sehr schnell. Wenn ich Goethe lese, Goethes Faust, da sehe ich an seiner kodierten Schrift, an seinen Gedichten, an dem Code, sehe ich einen wunderbaren Geist. Was hat der Mann für Geist? Weil ich sehe, dass dieser Code sehr sinnvoll ist, Sinn enthält und sehr konzentriert. Röslein, 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 Rot. Ich meine, das sind Sachen, die man nicht vergisst. So viel Sinn drin. Man sinnt darüber nach. Nun, wenn ein Code sehr kompliziert ist und sehr konzentriert ist, dann nehme ich an, dass die Intelligenz dahinter ist, die ist sehr hoch. Wissen Sie, dass Sie, Ihr Hirn, das komplizierteste Organ, wie ich schon sagte, des Universums ist. Und dass dieses Hirn gebaut worden ist von Information auf einem Spermium, männlichen Samen, und einem Ovum von einem menschlichen Ei. Und dass das beide so klein sind, dass man für das eine Mikroskop nehmen muss, das andere kann man gerade sehen. Und alle Information ist darauf enthalten, um Ihr Hirn zu bauen. Und Ihr Hirn ist das komplizierteste Organ im ganzen Weltall. Wer hat so einen Code, so konzentriert, erfinden können? So klein und so groß an Geist, wenn ich das sehe. Freunde, es leitet mich zum Staunen. Unendliche Intelligenz. Lassen wir das. Wer mehr davon lesen will, kann in Herkunft und Zukunft und Erschaffung des Lebens lesen. Wer das Problem des Bösen, das ich erwähnt habe, warum Gott das Böse machte, ich glaube nicht, dass er es macht, aber warum das Böse da ist, der kann das nachlesen in dem kleinen Buch von mir, ist das ein Gott der Liebe. Jetzt kommen wir zum Schluss. Hören Sie zu, dies ist leichter. Jetzt sind wir oben auf dem Berg und können die Aussicht genießen. Hören Sie mal, warum haben mein Bruder und ich das Auto gebaut? Warum haben wir das gebaut? 2,5 Jahre, schwitzen, schwarz, Kleider kaputt machen, Mutter schimpfen, schmutzige Hände. Warum haben wir es getan? Geld ausgeben. Wissen Sie warum? Schöpferfreudigkeit. Wir wollen zeigen, dass es getan werden kann. Mein Vater hat gesagt, kannst du es nicht tun. Warum hat Gott sie gemacht? So kompliziert, so viel Schöpferarbeit, um sie zu machen.
Erschöpfe Freudigkeit. Hat Freude an den Menschenkindern, heißt es. Aber der Hauptgrund, glaube ich, ist der. Er will sie fahren. Wenn Sie einen schlechten Fahrer in ein gutes Auto tun, was wir aus dem Auto? Land in Straßengraben. Die Menschen haben schlechte Fahrer hinter ihren Steuern. Sehen Sie nach Ägypten. Sehen Sie nach Syrien. Sehen Sie die Hetzer woanders. Die treiben die Menschen, diese wunderbaren Autos, diese Gedanken Gottes, die vernichten sie. Das, was wir getan haben, wir hatten Vetter, mein Bruder und ich, der Vater von dem Vetter war Ingenieur. Und dass wir, mein Vater war Farmer, dass wir keine Werkstätte hatten und ein Auto gebaut hatten, war ein Gegenstand von Neid jahrelang. Und denken Sie, dass wir es denen erlaubt haben, in unser Auto zu steigen oder es zu fahren, vielleicht mitgenommen, aber nicht waren? Nein, das nicht. Die Gefahr war zu groß. Wer fährt Sie? Sind Sie in den Straßengraben gefahren? Dann ist es Zeit, dass Sie überlegen, wer Sie fahren kann. Wissen Sie, es gab nur zwei Leute, die imstande waren, in unseren Augen unser Auto zu fahren. Das waren die Leute, die das Auto machten. Dann ging's gut. Das wurde gepflegt. Das Öl nachgefüllt, nicht wahr? Und alle Zündkerzen tadellos, Unterbrecher in Ordnung, Batterie wunderbar. Vier große Scheinwerfer hatten wir. Und der Schöpfer fährt. Fährt sie? Ich meine das ganz ernst. Nicht ganz ernst. Fährt sie, ihr Schöpfer? Der Logos, der sie gemacht hat und wunderbar gemacht hat, ist Jesus. Und er sagt, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich gebe euch Frieden. Er fährt euch Wege des Friedens. Haben Sie das getan? Wenn man in ein Auto steigt, muss man es ganz bewusst tun. Du, Walter, du fährst heute. Du fährst heute. Das wurde entschieden. Haben Sie entschieden mit Ihrem Gedanken, in Ihren Gedanken, dass Jesus Sie fahren soll? Er kann Sie nicht fahren, wenn Sie in Feindschaft zu ihm stehen oder Sie ihn nicht kennen. Sie kennen ihn, indem Sie zu ihm kommen und sagen, Jesus hat nie gewusst, dass du mein Schöpfer bist. Hat nie gewusst, dass du für mich starbst. Hat nicht gewusst, dass du mich haben willst. Kannst du mich wirklich fahren? Ich sage Ihnen ja. Als Student habe ich das lernen müssen. Die Entscheidung getroffen. Jesus fährt mich all diese Jahre durch die Engpässe der Wissenschaft. Und was bin ich dankbar. Zum Schluss. Wohin fahren? Das war auch sehr wichtig. Wohin fahren? So hoch der Himmel ist über die Erde, so viel höher sind meine Gedanken und meine Wege als eure Gedanken und eure Wege. Meine Wege fahren in den Straßengraben. Seine Wege fahren auf die Berge Gottes, auch in diesem Leben. Da hat man die Höhen und die Freuden. Hören Sie mal, wohin sonst? Denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden werdet ihr geleitet werden. Und die Berge und die Hügel werden für euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Ich weiß, dass das symbolisch ist, aber es ist schön, nicht wahr? Wenn man denkt, die ganze Natur will sich über uns freuen, weil der richtige Fahrer hinter dem Geschöpf Gottes steht. Jesus. Zum Schluss, wohin? Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschenherz je hineingekommen ist oder emporgestiegen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieb haben. Wenn sie ihn lieb haben, werden sie wissen, dass er sich interessiert für das Steuerrad ihres Lebens. Und da sagen sie, Jesus, ich habe gesündigt. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe nie darüber nachgedacht. Vergib all die Sünde, die falschen Wege, die ich gegangen bin. Du bist gestorben, um mir diese Wege zu vergeben. Komm jetzt und von heute Abend an führe du mich auf rechter Straße um deines Namens willen. Wir beten zusammen. Danke dir, Herr Jesus, dass du Wirklichkeit bist, dass du der Logos bist, der Schöpfer Gott, der Mensch geworden ist für uns. Oh, Herr Jesus, hilf du uns nichts scheuen, bis wir dich finden. Und du bist nicht fern von einem jeden von uns. Du siehst unsere Probleme, die vielen. Du siehst die Nerven, die kaputt sind. Du siehst die Körper, die kaputt sind. Du siehst die Familien, die kaputt sind. Du siehst die Ehen, die kaputt sind. Du siehst, wie viele von uns im Straßengraben liegen. Hol du uns raus. Sei du unser Heiland. Und unser Herr, wach du über uns, bis wir uns wiedersehen. Wach du zwischen uns und halte uns fest bei der Hand, bis dass du kommst in Herrlichkeit, deine eigenen zu dir zu nehmen. Amen. Darf ich Ihnen recht herzlich danken für die Geduld, wie wir über die Berge geklettert sind. Ich hoffe, dass Sie nicht zu viel Schrammen bekommen haben. Wer mehr haben möchte, der bitte sorgt dafür, dass Sie die Literatur haben. Es tut mir leid, dass es meine Bücher sind. Wenn ich andere hätte, würde ich die auch empfehlen. Und sorgen Sie bitte dafür, dass die jungen Leute, die durch die Universitäten gehen, die Literatur und die Tonbänder in die Hände bekommen. Heute Abend und jeden Abend, wo ich hier war, sind alle Vorträge auf Tonband aufgenommen worden. Sie können sie alle bekommen von dem gleichen Verlag, der die Bücher verlegt. Sorgen Sie dafür, dass die Studenten und andere junge Leute diese Dinge in die Hände bekommen. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und ich danke Ihnen sehr herzlich für die Geduld mit mir.